This is yours. Ja, heute sind wir wieder transparent. Also ehrlich gesagt sind mir gar nicht so viele neue Ideen gekommen. Ich habe nur verzweifelt versucht, sie zu kürzen. Und ja, wenn du jetzt Hunger hast und du hast schon das Zwiebelsahneschnitzel der Pfadfinder gerochen, ist es eine Gelegenheit, deinem Körper zu sagen, was er zu tun hat und dich im deinen Fastenmuskel, deinen Verzichtsmuskel zu trainieren. So kurz vor Weihnachten, können wir das? Ja, bestimmt. Ja. Ich mag noch mal beten. Betest du mit mir? Vater Gott, wir danken dir für dein Wort und deinen Geist. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir lieben dein Wirken. Und ja, wir laden dich jetzt noch mal ganz besonders ein. Mach das Wort lebendig. Ich lade dich ein. Mach's lebendig für jeden. Ich danke dir, dass du sprichst. Durch mich, ohne mich, trotz mir, zu jedem, zwischen den Zeilen, durch Worte, die ich sage. Und ich danke dir, Gott, dass jeder, der hier ist und der zu Hause zuhört oder irgendwann diese Predigt anschaut oder hört, etwas mitnimmt von deinem Herzen, von deinen Gedanken und das Glaube stark gemacht wird durch die Kraft deines Wortes, durch das Hören deines kostbaren Wortes. Ich danke dir, dass das für mich genauso gilt wie für alle anderen. Und wir ehren dich, Vater, in dem kostbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, heute kommt Teil 3 der 5 Geschenke des Bräutigams. Überraschung. Geschenke. Und wenn du jetzt denkst, oh doof, ich habe Teil 1. Ist das Teil 3 oder 4? Teil 3, ne? Here we go. Ja. Macht gar nichts. Du kommst ganz leicht hinein und ich helfe dir auch ein bisschen dabei durch die Präsentation zum einen mit ein paar Bildern und dass du so die Stichworte mitbekommst und auch dadurch, dass wir uns am Anfang eine kleine Zusammenfassung von letzter Woche nochmal zu Gemüte führen. Genau. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann ist es super. Wenn nicht, bring sie doch das nächste Mal mit. Dann kannst du die Textstellen mitlesen, kannst mitstudieren und einfach selber checken, ob das alles so stimmt, was ich euch erzähle. Weil das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, selbst die Bibel zu lesen. Amen? Amen. Super. Ja, was haben wir das letzte Mal besprochen? Ich habe euch so ein fantastisches Bild zusammengebastelt von der Braut, die Gemeinde ist, die Braut Jesu, die Gemeinde. Und da kommt vom Himmel ein Geschenk, eins von 5 in dem Fall, wo wir uns mit befassen. Und die 5 Geschenke des Bräutigams ist meine Analogie für die 5 Dienstgaben aus Epheser 4. Also für 5, wir kommen gleich, für 5 Geschenke aus dem Himmel. Dann gibt es da aber jemanden, der Gemeinde doof findet. Ich denke so jetzt an einen Menschen, ja, da gibt es auch Leute, ich weiß, überall, wo Menschen zusammenkommen, ob im familiären Kontext, im Gemeindekontext, in Vereinen, da gibt es auch mal Schmerz und Konflikte und Generve und dann gibt es Leute, für die ist dann die Lösung Abhauen und Flucht, andere greifen an, beides ist irgendwie doof und Gott hat da andere Ideen, aber wer noch die Gemeinde hasst, ist der Feind und die Bibel beschreibt ihn ja als die alte Schlange, den Lügner, der Verkläger der Brüder, der alte Drache und so weiter und darum habe ich ihn da auch in dieses Bild mit implementiert, weil es ist wichtig, dass wir das nicht ignorieren, die Existenz dieser Seite, weil nur so werden wir Dinge vollständig verstehen können und auch manche Impulse und Gedanken, die so vorbeikommen, die sich uns anbieten wollen. Und wir merken, das sind nicht unsere, die sind aber auch nicht von Gott, sondern da gibt es noch jemand, der gerne unser Ohr in Anspruch nehmen möchte. Ja, wir haben letztes Mal diese 5 Dinge besprochen. Was sagt die Bibel allgemein über die Dienstgaben? Wir haben uns dann das Prinzip der Interdependenz, Gemeindebesuch bildet intellektuell und baut geistlich auf. Das erste ist nice to have, aber nicht wirklich wichtig. Das geistliche Aufbauen ist das wirklich Wichtige. Das heißt, die Bibel sagt uns, wir brauchen einander. Du mit deinen Gaben, du mit deinen Talenten bist ein Teil des Leibes von Jesus auf dieser Erde und du kannst nicht sagen, weil du nicht Fuß oder nicht Hand bist, nicht Geruch oder Gehör, ich bin wichtiger oder weniger wichtig, sondern alle Teile sind wichtig. Das haben wir so ein bisschen ausführlicher betrachtet. Wir haben uns dann andere Listen angeschaut. Wir wissen, dass im 1. Korinther 12 noch eine Liste ist, im Römerbrief 12 auch eine. Die Liste haben wir uns kurz im Überblick angeschaut. Dann haben wir wiederum einen Überblick über die fünf Geschenke des Bräutigams gestartet und als letzten wichtigsten Punkt festgestellt mit meinem Lieblingsfoto der Präsentation vom letzten Mal, das wiederholt sich gleich auch nochmal, wo meine Tochter im Brautkleid in der Anprobe vom Spiegel steht und ich von hinten zu sehen bin, ganz klein und sie fotografiere. Es geht um die Braut. Es geht also nicht um die fünf Dienstgaben, den Apostel, den Evangelisten, den Propheten, den Hirten oder Lehrer. Das sind eigentlich nicht die zentralen Figuren, sondern die zentrale Figur ist der Leib Jesu, ist die Auferbauung des Leibes und der Bau des Reiches Gottes. Darum geht es. Und die eigentliche Arbeit machen ja die anderen, nicht die 3% im vollzeitlichen Dienst in den Dienstgaben, sondern die 97%. Auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis. Das ist ja das eigentlich wirklich Wichtige. Und die anderen, die fünf sind sozusagen die Trainer, die helfen, die zurüsten, die ja unterstützen, die anfeuern, die sagen, komm on, du schaffst das und du bist wichtig und du wirst gebraucht. Und das haben wir uns zuletzt betrachtet. Jetzt gehen wir dann in unseren Kerntext hinein, in Epheser 4. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, ab Vers 11. So, jetzt habe ich meine Datei geschlossen. Das sollte man nicht machen, bevor die Predigt nicht fertig ist. Okay, seid ihr da? Epheser 4, 11? Okay, einer ist angekommen. Super, wir zwei machen dann weiter. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern. Und eben dieser, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, das ist der Herr Jesus. Und ich lese nebenbei bemerkt aus der Menge-Übersetzung, falls du dich fragst, was ich für einen Text lese. Also, für die Ausübung, tüchtig zu machen, für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi, bis wir geistlich erwachsen werden, stark werden, vollendet werden. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend, in Liebe in allen Stücken in ihn hineinwachsen. In Jesus durch die Liebe hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht. Jetzt wünschte ich, ich hätte die Neues Leben Übersetzung genommen, ich weiß, aber das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Das ist einfach nochmal die Betonung. Jeder ist wichtig, jedes Körperteil in dieser Analogie des Leibes ist wichtig. Jeder ist wirksam, so wie er es von Gott zugeteilt bekommen hat. Und gemeinsam wachsen wir als ein Leib zusammen in der Liebe Gottes. Das ist, worum es geht. Wir haben heute, wenn wir das schaffen, wenn nicht, mache ich einfach nächste Woche weiter. Bin ja noch mal dran vor Weihnachten. 8 Gedanken. Und der erste Gedanke, den ich euch heute mitgeben möchte, da haben wir wieder mein Lieblingsbild. Brautausstatter. Das ist, worum es geht bei diesen 5 Dienstgaben. Sie sind Brautausstatter. Beim Studieren dieser 3 Listen ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Wir finden im Römerbrief und Epheserbrief beide Male erwähnt, dass wir unser Denken erneuern müssen. Römer 12, 1 und 2, das ist so ein ganz bekannter Text, das kennt ihr wahrscheinlich, ne, dass wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen sollen, sondern in unserem Denken, unserem Sinn erneuert werden sollen. Und lustigerweise steht das in Epheser 4 weiter hinten auch. Ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. Und beide Texte stehen ja in Verbindung auch zu den Dienstgaben. Das fand ich ganz spannend. Also das hat was mit dem Erwachsenwerden in Christus offensichtlich zu tun. Und darum, lass mich mal freimütig sagen, ist es eben nicht egal, in welche Gemeinde du gehst. Sondern das Futter, was du da bekommst, das macht was mit dir, das prägt dich. Wenn du wohin gehst, wo man sagt, die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei, Heilung kann sein, kann aber auch nicht sein, dann ist es viel schwieriger, in einer akuten Attacke gesundheitlicher Art zu reagieren, als wenn du zu einer Gemeinde gehörst, die dir das schon eingeimpft hat. Ich bin in so einer Gemeinde groß geworden. Ich habe kürzlich, das ist jetzt für die ganz Tiefgräber, ich habe kürzlich als eine Hausaufgabe mein spirituelles Genogramm erstellt. What the heck is that? Was ist das denn? Das heißt, ich habe Fragen beantwortet und aufgeschrieben, wie habe ich zu Jesus gefunden, welche Dienste haben mich beeinflusst. Das ist wie wenn du so deine Familienherkunft beim Psychologen oder ich weiß nicht, macht man das da, Claudia? Also so, ja, du schreibst es einfach mal auf und dann liest du das und denkst, ah, das erklärt so einiges, warum ich so ticke, warum ich das damit Schwierigkeiten habe und das mir leichter zugänglich ist. Und als ich das gemacht habe, ist mir klar geworden, ich bin da hineingeboren worden in eine Gemeinde mit Zeichen und Wundern in Karlsruhe. Das war einfach so. Wir sitzen heute eigentlich hier, weil die Angelika Trümper durch ein Wort der Erkenntnis geheilt worden ist. Das war der Anfang von allem. Das war ein ziemlich heftiges Wunder. Und das hat einige Leute zum Nachdenken gebracht. Die Angelika war die erste davon. Und mittlerweile sitzt sogar du hier. So, ja, das ist irgendwo der Anfang gewesen. Und wir sind da jeden Sonntag hingefahren nach Karlsruhe zum Gottesdienst. Und wir haben das jeden Sonntag erlebt. Prophetien, Heilungen, Wunder, das war für uns normal. Und als wir später Christen kennengelernt haben, die uns dann erzählt haben, das ist schon lange vorbei, da konnten wir nur lachen, weil wir gedacht haben, es ist zu spät. Also entweder bin ich der totale Idiot, aber nee, irgendwie waren das zu viele Zufälle. Und wir haben zu viel gesehen, um das wieder wegtun zu können. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar für geistliche Eltern mit diesem Erbgut und die diese DNA so in uns reingepumpt haben durch gute Predigten. Ja, und von daher ist es eben nicht egal, wo wir sind. Wir sollen dahin gehen, wo Gott uns hinschickt. Das ist auch ganz wichtig, 100%. Und jede Gemeinde und mit jedem Schwerpunkt ist wichtig, solange Jesus das Zentrum ist. Das ist super. Und du fragst ihn, wo soll ich denn hingehen, wo gehöre ich denn hin, zu welcher Gemeindefamilie. Aber es ist schon cool, wenn man so im Glauben aufgepumpt wird, sag ich jetzt mal. Ja, die Heiligen zurüsten. Wir machen noch einen kleinen Ausflug in die griechische Sprache. Ich habe gelesen in einem Kommentar, dass hier das griechische Wort Katatismus steht. Und das kann man übersetzen mit zurüsten, vollenden, aber man kann auch sagen passend machen, tauglich machen, ein vollkommenes Vorbereiten, das einen Entwicklungsprozess beinhaltet. Ja, so viel zu Punkt 1. Heute beschäftigen wir uns tatsächlich endlich mit einer der 5 Dienstgaben und nein, ich gehe nicht in der Reihenfolge vor. Warum? Weil ich so den Eindruck hatte, ich nehme den Propheten zuerst. Weil das für uns zumindest als CCLMler etwas ist, was uns sehr vertraut ist. Geistesgaben, der Heilige Geist als unser Reiseführer, das Übernatürliche, das suchen wir, das wollen wir, das bejahen wir, das umarmen wir, das erleben wir. Und darum habe ich mir gedacht, oder ich hatte den Eindruck, Gott sagt, fang mal hiermit an. Was ist also ein Prophet und wer ist ein Prophet, sind 2 Fragen. Jetzt habe ich hier super viele schlaue Sachen stehen, die ich vielleicht gar nicht alle sage. Also ich habe hier auch aus tollen Kommentaren Worte, Begrifflichkeiten, ja, die Herkunft des Wortes, was man da alles rauslesen kann, wo das überall im Alten und im Neuen Testament vorkommt. Und das lasse ich jetzt einfach mal weg. Wenn du sagst, das finde ich doof, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du bleibst bei deinem Ärger über mich stehen oder du findest es selber raus. Und da gibt's wundervolle Literatur zu. Oder aber auch, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Yes, Steffi, wir 2 sind dabei. In ziemlich genau 6 Monaten haben wir hier vor Ort mit unseren schottischen Freunden den Kurs Die Kunst, Gott zu hören. Da untersuchen wir diese Begriffe, da studieren wir die Bibel in Bezug auf das Hören von Gottes Stimme ganz deutlich. Und da kriegst du eine ganz lange Liste und ein Arbeitsbuch in die Hand. Also wenn du richtig einsteigen willst, solltest du den nicht verpassen. Und wenn du Christ bist und lernen willst, Gott besser zu hören, dann solltest du den Kurs sowieso, also eigentlich sollte den, meiner Meinung nach sollte den keiner verpassen. Weil das Problem ist eigentlich nicht, dass Gott nicht redet. Wenn jemand sagt, ich bin das Wort, das fleischgewordene Wort, der hat wohl mit Kommunikation keinen Stress. Also der Sender funktioniert. was ist mit unserem Empfänger? Wir leben ja in einem Kulturkreis, der uns lehrt, von Kindesbeinen an und durch die Schule erst recht, Gott zu ignorieren. Und alles, was unser Verstand, unsere Ratio nicht erklären kann, Immanuel Kant sei immer noch gegrüßt nach so vielen Jahrhunderten, das schieben wir gerne weg. Oder wir suchen es in der Esoterik und nicht in der Kirche und bei Gott. Und beides ist total dumm. Weil die Quelle, das Original ist Gott selbst. Und es ist so wunderbar, mit Gott zu kommunizieren. Es ist so wunderbar, von ihm zu hören und Dinge zu empfangen, dass ich dich total ermutigen möchte, da nicht stehen zu bleiben in Resignation oder Bequemlichkeit, sondern dich auszustrecken. Gut, ein bisschen gucken wir das Wort an. Pro, Femi, das ist das, ja, der Ursprung. Das heißt, sprechen, sagen, verkünden. Und zwar für einen anderen sprechen oder vor einem anderen sprechen oder pro kann auch drittens bedeuten, im Voraus sprechen. Also für einen anderen. Wenn der Bernd jetzt krank gewesen wäre heute und er hätte mir irgendwas aufgetragen, was ich euch ausrichten soll, dann würde ich sozusagen pro Femi für den Bernd euch was sagen. Liebe Grüße und einen schönen dritten Advent oder was auch immer. So. Das ist die eine Variante. Aber es kann auch heißen, vor jemandem sprechen oder stehen und sprechen. Und das kann wiederum zwei Unterbereiche betreffen. Das eine, du stehst vor Gott und du hörst, du empfängst und du gibst es dann zum Beispiel einer Gruppe von Menschen oder einer einzelnen Person weiter. Es kann aber auch bedeuten, im Vorhinein, im Voraus sprechen, das heißt etwas auf die Zukunft bezogenes aussprechen, was Gott dir offenbart hat. Das ist ja so das Klassische, woran die meisten Leute bei dem Begriff Prophet denken. Der sagt Sachen, die in der Zukunft passieren und daran, ob die passieren, kann ich erkennen, ob das wirklich so von Gott war. Wenn dich das Thema Prophetie interessiert, wir haben auf unserer super coolen CCLM-Website einen Link zum Beispiel zu einem kleinen Video. Das heißt Ameise im Quadrat. Wir kennen das. Das ist ein ziemlich cooles Video. Also das haben wir da verlinkt, das haben irgendwelche tollen Leute erstellt. Da findest du eine Zusammenstellung aller in der Bibel enthaltenen Prophezeiungen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ne, wenn du das so, war das Stochastik? Hieß das Stochastik, das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung? Also das Ding, das fand ich immer cool, habe nicht immer alles verstanden, habe auch das meiste wieder vergessen, aber da rechnen die dir das halt vor, wie wahrscheinlich ist das und dann mit den Ameisen und der Badewanne und guckst dir einfach an, das ist richtig, richtig cool und lässt dich staunen, wenn du bis heute noch gedacht hast, die Bibel, pff, was ist schon die Bibel? Da wirst du mit den Ohren schlackern, so, ja. Wie viele Prophetien eingetroffen sind und wie unwahrscheinlich es ist, dass das passiert. Ein Zitat von Kenneth E. Hagin zum Thema Prophet. Und wenn du Literatur suchst, möchte ich dir auch sein Buch empfehlen, die Dienstgaben oder die 5 Dienstgaben. Ich habe das so als A4, sowie der biblische Glaube. Da kannst du super nachlesen, auch über die 5 Geschenke vom Bräutigam. Und er sagt, der Prophet ist eine Dienstgabe. Es gibt keine Propheten unter sogenannten Laien. Das heißt, er sagt, ein Prophet ist ein Mensch, der schlussendlich für den vollzeitlichen Dienst vorbereitet ist von Gott und der ja darin dann auch geht. Vielleicht nicht am Anfang seiner Bekehrung. Die Bibel rät uns ja auch, nicht neuen Gläubigen bestimmte Aufgaben anzuvertrauen, sondern das ist bei den meisten, die ich für Propheten halte, ein Entwicklungsprozess, wo sie in der Lebensmitte oder nach einigen Jahren irgendwo angelangt sind. Und Kenneth Copeland ist für mich so einer zum Beispiel. Kenneth E. Hagin natürlich auch, der als Pastor gestartet ist, den Gott geführt hat, der hatte Visionen. Und jetzt bin ich eigentlich schon bei einem anderen Punkt. Da komme ich gleich. Ich überhole mich selbst. Wir lassen das. Ein Gedanke zu Punkt 2, dem Propheten noch. Das finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich in den Seminaren von Streams, zum Beispiel bei dem Kurs Die Kunst, Gott zu hören, gelernt. Die Gabe kannst du vergleichen mit einer Satellitenschüssel. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war so, bevor wir alle übers Internet, also wir haben auch noch so ein Ding auf dem Dach hängen. Es ist zwar nichts mehr nütze gerade, aber es ist noch da. Und ich weiß noch, als ein Freund von uns kam und wir diese Schüssel hatten und diesen Receiver und die ganze Technik und der hat dann da an der Schüssel gedreht und der Bernd hat unten gerufen, ja, da dreht neuer Mann zurück und irgendwann hatten wir dann irgendwie so ganz furchtbar viele Programme, die kein Mensch am Ende braucht, aber sie waren dann da. Also so viele braucht man eigentlich nicht, zumindest. Also ich habe nichts gegen Fernsehgucken generell. Ja, und so ist das auch, wenn jemand prophetisch begabt ist oder gar ein Prophet ist. Die haben dann irgendwie so eine Megaschüssel. Klingt jetzt ein bisschen unsympathisch, aber das bedeutet, Die Gabe heißt, ich bin fähig, besonders viel zu empfangen. Mein, vielleicht heißt das Frequenzbereich, meine Möglichkeiten, Signale aufzunehmen, ist einfach größer als bei dem Normalen. Die haben vielleicht so eine kleine Schüssel oder so eine Fernsehantenne. Kennt ihr das so von früher? Guckt euch alte Filme an, ich habe immer Vergleiche. Also es ist halt in der Lebensspanne, die Technik entwickelt sich und du kommst kaum mit und dann hast du Analogien von vor 30 Jahren. Aber ja, ich denke, ihr versteht mich. Ja? Schüssel, Antenne, Empfangsbereich und so weiter. Die Offenbarung, die dann kommt, ist nicht die Gabe, sondern die Fähigkeit, Signale zu empfangen, die einfach stärker ist. Und das Bild hat mir total geholfen, das zu verstehen. Und das bedeutet aber auch, dass eine gewisse Gefahr besteht. Weil du kannst ja nicht nur seine Signale empfangen. Du kannst auch Signale auf der horizontalen Ebene von Leuten leichter aufschnappen. Und die Seele von einem anderen lesen. Und einen Wunsch, den jemand hat, spüren. Und wenn du dann für den betest und du willst unbedingt ein prophetisches, persönliches Wort haben, und du empfängst dieses seelische Signal von deinem Gegenüber, dann kann sein, dass du ihm oder ihr prophezeist, sie wird ihre Bilder in die ganze Welt verkaufen oder wird internationaler Evangelist oder was auch immer. Und es war überhaupt nicht von Gott. Und das ist der Grund, warum viele Leute diesen Bereich gerne ganz in die Tonne klopfen. Was auch furchtbar ist, weil so hat Gott sich das ja nicht vorgestellt. Nur weil es Väter gibt, die Kinder misshandeln, ist Vaterschaft kein schlechtes Konzept, sondern es kommt aus Gottes Hand, er ist der Vater aller Vaterschaft. Nur weil, wisst ihr, weil es Dinge gibt, die pervertiert werden, weil Sexualität pervertiert wird in unserer Zeit, ist sie nicht schlecht. Gott hat sie erfunden, liest das Hohelied und Liebezeit. Ich meine, mit der Gazelle haben wir es heute nicht mehr so, aber wir verstehen schon, was da gemeint ist. Und ja, es ist auch symbolisch und da ist auch eine Analogie, aber es ist ja nicht nur Analogie. Es geht auch, ja, um Sexualität. Fertig. Okay, Propheten im Alten und im Neuen Testament. Das mache ich jetzt auch kürzer. Im Alten Testament war vieles anders. Da war der Heilige Geist schwerpunktmäßig auf Königen, Propheten, Priestern. Und die anderen haben die dann gefragt. Oder der König fragt den Prophet, frag mal Gott und dann gib mir mal die Antwort. Wichtigster Punkt vielleicht für uns heute an der Stelle ist, heute sollte das nicht mehr so sein. Du solltest keine faule Socke sein, sondern du kannst Gott selber suchen, du kannst Gott selber hören und der prophetisch begabte Mensch kann dir das bestätigen. Aber der sagt dir nicht, wenn du heiratest, wie viele Kinder du kriegst, ob du das Auto kaufen sollst, den Job wechseln sollst oder Buße tun sollst oder was auch immer. Sondern das weißt du eigentlich hier drin. Wenn wir ganz ehrlich sind und mal leise werden, dann hören wir, was Gott von uns will. Und wenn wir nicht solche inneren Schwüre ablegen, wie ich werde mal nie und auf gar keinen Fall und das kann ich nicht oder wenn wir das wieder loslassen und einfach alle Optionen grundsätzlich für möglich halten und ganz brutal ehrlich sind mit uns selber und dann mal so die Ohren feintunen, dann wissen wir schon, ob das, was das Gegenüber uns gerade als Wort von Gott verkauft, von Gott ist oder nicht. Jetzt bin ich schon wieder weiter. Okay, wir hüpfen einfach mal zum nächsten Punkt. Also ich habe hier ganz tolle Listen mit ganz vielen Bibelstellen und ganz vielen Namen. Wer alles Prophet war. Nicht nur die Propheten, die Bücher geschrieben haben, die wir die großen und die kleinen Propheten nennen im Alten Testament, waren Propheten, sondern Abraham wird Prophet genannt, Mose, Aaron, Ahia, Shemaja, Jehu, Und. Johannes der Täufer, dann im Neuen Testament, auch Prophetinnen gibt's. Miriam, Deborah, Hulda und Hannah, mal so beispielhaft. Auch im Neuen Testament gibt es Prophetie, weil was hat Joel vorausgesagt und Petrus in der Pfingstpredigt zitiert? In den letzten Tagen wird Gott was tun? Keine Zeichen, Wunder, Heilungen und übernatürliche Dinge mehr tun. Er wird das dann ausschalten. Wir müssen dann ganz trocken und knirschend, ohne geistliche Unterstützung, bis in die Eintrittsschwelle der Ewigkeit durchhalten. Nein, steht in eurer Bibel was anderes. Ihr seid ganz schön aufsässig heute Morgen. Preist dem Herrn, das ist eine gute Aufsässigkeit. Versucht euch so ein bisschen wach zu kitzeln. Oder mich selber aufzuwecken, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht fehlt noch ein Kaffee mehr oder so. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Prophetie im Alten und dem Neuen Testament, aber im Neuen Testament suchen wir eben nicht Führung durch den Propheten, sondern selbst durch Gott, durch sein Wort und indem wir selbst ihn fragen. Wir haben alle die gleiche Gegenwart Gottes in uns, die im Allerheiligsten verborgen war. Gott ist ausgebrochen, hat mal jemand gesagt, als der Vorhang zerrissen ist. Und das gefällt mir total. Und er hat Wohnung gemacht in dir und in mir, wenn du Kind Gottes bist. Ja, und das Coole ist, dass auch im Neuen Testament, wenn du zum Beispiel in der Apostelgeschichte mal schaust, es Propheten gab, aber die waren auch nicht alle fehlerfrei. Vielleicht hast du das von Agabus schon mal studiert, der in Apostelgeschichte 21 dem Paulus ja etwas verheißt mit dem Gürtel. Er bindet ihn mit seinem Gürtel und er sagt dann, die Juden werden dich den Heiden überliefern und die werden dann ganz schlimme Sachen mit dir machen, wenn du nach Jerusalem gehst. Und ja, komm, wir können das lesen. Schlag mal deine Bibel auf. Apostelgeschichte 21, muss ich auch aufschlagen, habe ich nicht ins Skript kopiert. Den Vers finden. Wer den Vers vor mir hat, der darf ihn ganz laut reinrufen. Apostelgeschichte 21 und den Vers suchen wir gerade. Hier. 1. Vers 11. 21, 11. Oder 10. Ja, 10 ist besser. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach: So spricht der Heilige Geist. Ist schon ein kühner Start. So spricht der Herr oder so spricht der Heilige Geist. Wir sagen ja, die Christa hat das ganz liebevoll gesagt, ich denke, dass Gott gesagt hat. Und wir können ja dann prüfen, da kommen wir gleich zu. Und was Gott sagt, das muss man nicht mit Donnerwetter oder mit Lutherdeutsch untermauern. Das kommt dann schon an. Also das hat einfach die Kraft in sich selbst. Also er nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Und wenn du dann weiterliest, das kannst du heute Mittag machen, beim Adventskranz, dritte Kerze anzünden, dann liest du das Kapitel zu Ende. Wäre so eine Idee jetzt für deine Freizeitgestaltung heute Mittag. Dann lernst du aber, dass der Recht hatte und doch nicht Recht. Er war nämlich im Detail ungenau. Weil die Heiden haben Paulus nämlich aus der Hand der Juden befreit. Da kam so ein römischer Soldat und hat gesagt, Moment, was macht er denn mit dem? Und dann gab es einen riesen Tumult. Und es ist, also ja, er wurde verhaftet, stimmt, aber von der falschen Gruppe. Also Agabus hatte da ein Detail verkehrt. Was sagt uns das? Wir können teilweise richtig liegen und teilweise daneben. Und klug ist, wer das checkt, und auch herausfindet, wo habe ich mich verhört und vielleicht warum habe ich mich verhört, wo war mein Fokus, warum habe ich das so gedacht. Vielleicht hatte ich einen inneren Filter, eine innere Erwartung aus meiner Seele. Und was auch spannend ist, da will ich gerne noch mit euch draufschauen, weil ich das eine wichtige Lektion finde, Vers 13. Aber Paulus antwortete auf ihr, oh nein, geh nicht nach Jerusalem, Paulus, bleib hier, da wird dir Schlimmes passieren. Was tut ihr da, sagt er, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben. Für den Namen des Herrn Jesus. Das ist krass, oder? Krasser Typ. Und das hat mich an was erinnert. Die Szene. Eine prophetische Ankündigung von schweren Zeiten und menschliche Intervention, die sagt, oh nein, ist das laut? Ja, was hat er gemacht, Petrus? Genau, das war, widerfahre dir nur nicht, Herr. Ganz genau. War für mich dieselbe Situation. War so wie so ein Déjà-vu. Denke ich, das habe ich doch schon mal. Jesus hat selber prophetisch vorhergesagt, was passieren wird. Sein Leid. Den Weg zum Kreuz. Und Petrus sagt, nein, oh nein, oh nein, oh nein, kenne ich nach Jerusalem, ist immer die Stadt. Jesus hat nicht so freundlich geantwortet wie Paulus. Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Paulus sagt, ihr brecht mir das Herz, ich werde trotzdem gehen. Wenn jetzt ein Prophet dir was sagt und es sich nicht mit deinem Zeugnis deckt oder du die Information, die du bekommst, nicht zum Anlass nimmst, deinen Weg zu verändern, ist das biblisch. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott will, dass du nach Jerusalem gehst, richtig? Die Bibel verschweigt uns nicht, dass Verfolgung normal ist. Andrew Womack sagt, wenn du nicht verfolgt wirst, dann läufst du vielleicht in die gleiche Richtung wie der Teufel, wenn du keinen Widerstand merkst, ist vielleicht irgendwas, check mal deinen Lebensstil. Oder so ist das normal. Das ist natürlich ein Extrem der Verfolgung. Wir wissen auch, nicht aus der Bibel, sondern aus historischen Zeugnissen, dass Paulus wohl im Jahr 67 in Rom hingerichtet wurde. So, da ist am Ende das wirklich so gekommen. Aber nicht in Jerusalem, sondern da war die Verhaftung und der Stress. Aber seine Reaktion ist cool. Das bedeutet, es ist einfach wichtig, und das möchte ich so gerne, dass wir das heute Morgen mitnehmen. Wenn das das Einzige ist, was du mitnimmst, ist das richtig, richtig gut. Du hörst selbst Gott und du fragst selbst Gott, wo du hingehst, welche Entscheidung du triffst. Andere dürfen einen Beitrag leisten und dann nimmst du das und dann prüfst du das. Bevor wir das uns ein bisschen genauer angucken, noch ein Zwischenpunkt. Gleich kommt das mit dem Prüfen ausführlicher. Tun wir nicht alle dasselbe? Um nochmal den Unterschied zwischen der Dienstgabe und dem Rest des Leibes zu vergleichen, ist mir ein Beispiel eingefallen. Alle können weissagen, schreibt Paulus in 1. Korinther 14. Aber nicht alle sind Propheten. Alle sollen wir Leute zu Jesus führen. Das können wir nicht alles der Steffi überlassen. Ne? Oder dem Team und sagen, die gehen ja. Puh. Muss ich meiner Nachbarin nichts sagen von Jesus. Doch, musst du. Oder ja, in Absprache mit ihm. Ne? Alle können das Wort weitergeben und Wahrheiten aus der Bibel teilen, aber nicht alle sind Lehrer von der Dienstgabe her. Alle kümmern sich um andere, sollten und können auch leiten. Wenn du Vater oder Mutter bist, verrate ich dir ein Geheimnis, du bist ein Leiter im Leib Christi. Als der Bernd die Bibelschule besucht hat und ich ein bisschen traurig war, dass ich das nicht konnte, zeitlich mit zwei kleinen Kindern damals, dann hat Gott zu mir gesagt, du hast schon deine eigene Bibelschule und du hast zwei Teilnehmer. So, konzentriere dich einfach jetzt da drauf. Fand ich dann auch süß. Ja, und man kann ja auch heute zu Hause lernen, Homeoffice, Home Learning, Home Study, what auch ever. Geht ja alles. Also alle kümmern sich auch um andere und können leiten, aber nicht alle sind Pastoren von der Dienstgabe her. Der große Hirte ist der Herr, wir sind Unterhirten und ihr seid eben Unterhirten. Oder also ne, pastoral sind wir alle eigentlich unterwegs, wenn wir so handeln, wie die Bibel es uns sagt. Ist einfach so. Ja, okay. Machen wir alle dasselbe? Ja und nein. Ich nähe meine Hosen um. Ich bin klein, also die Hose habe ich jetzt nicht. Die habe ich jetzt einfach gekrempelt. Aber ich finde fast nie Hosen, die mir in der Länge passen. So, bedeutet, Nähmaschine besitze ich. Kann Hosen rumnähen. Wenn du die genau betrachtest, siehst du auch, dass sie nicht vom Schneider rumgenäht wurden. Versichere ich dir. Ist mir auch egal. Wenn du jetzt nicht hier so mit dem Zoom auf meinen Hosen naht, das nächste Mal guckst, fällt das nicht auf. Also ich nähe, aber ich bin keine Schneiderin. Die Jeanette, die näht viel besser als ich und die kann damit sogar eine Selbstständigkeit starten. Die macht hübsche Sachen. Und ja, ich koche seit beinahe 30 Jahren in meiner Küche täglich Mahlzeiten. Es werden also schon Tausende gewesen sein, die ich zubereitet habe. Aber ich habe damit noch nie einen Euro verdient. Ich wollte kurz euer Mitgefühl an der Stelle. Danke. Ich bekomme kein Entgelt fürs Kochen, aber wenn es gut läuft und geschmeckt hat und wunschgemäß gekocht, ja egal, ist ein eigenes Thema, gibt es Dankbarkeit und zufriedene Gesichter. Und das ist nett. Ja.
Bernd macht im Haus gewisse Reparaturen und putzt unten Bad und Büro, aber er ist weder Installateur noch Putzfrau. Macht er auch unentgeltlich, freundlicherweise. Er kümmert sich auch liebevoll um Pflanzen, weil die würden sonst alle... Ich habe den schwarzen Daumen. Nee. Also Pflanzen und ich, wir sind nicht die tiefsten Freunde. Ich mag sie, aber ihre Pflege und Hege... Ich weiß nicht, warum das. Es war schon früher so im Büro, der Bubikopf. Und es ist so hübsch, wenn du was auf der Fensterbank hast im Büro. Und ich dachte, und wenn der Bernd dann mal kam, dann hat er immer den Finger in die Erde gesteckt. Ah, er säuft oder vertrocknet. Eins von beiden ist immer eingetroffen. Ich weiß nicht, ich habe es wirklich gut gemeint, aber es ist irgendwie nicht so mein Ding. Er kümmert sich also liebevoll um Pflanzen. Wenn du denn meinst, mir eine Topfpflanze schenken zu müssen, das ist jetzt ein Hinweis an der Stelle, lass es sein. Schenk mir Schnittblumen. Oder gar nichts, weil die landen immer bei ihm, sonst sterben sie. Okay. Aber der Bernd ist, obwohl er das mal gelernt hat, tatsächlich kein Gärtner mehr. Der pflanzt heute andere Sachen. Okay, habt ihr das verstanden? Also wir machen das alle auch. Aber die anderen, die machen das halt mehr. In der Quantität und auch hoffentlich in der Qualität. Okay, wir wollten uns ja mit dem Prüfen beschäftigen, weil das echt wichtig ist. Zwei Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, 19. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Bedeutet, wir können diese Nummer mit den übernatürlichen Sachen, mit dem Hören von Gott und Weitergeben von Gott nicht in die Tonne klopfen. Das will Gott offensichtlich nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und dann 1. Korinther 14, 29, lasst zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Wer sind denn die anderen? Wir alle. Wenn hier einer was sagt und denkt, das kommt von Gott, dann beurteilen wir das. Wir machen so einen Check mit dem Heiligen Geist und gucken. Wenn das jetzt nicht so offen gemacht wird mit dem Zungengebet heute, dann läuft das so ab. Wenn du einen Eindruck hast, dann gehst du zum Gottesdienstleiter, flüsterst dem deinen Eindruck ins Ohr, da gibst du ihm einen Zettel, weil du es aufgeschrieben hast. Und der checkt das dann. Und wenn der grünes Licht empfindet, dann lässt es dich weitergeben oder sagt selber weiter. So haben wir verschiedene Wege gefunden, als Gemeinde damit umzugehen. Und wenn jemand zu dir kommt und meint, er hat was von Gott für dich, dann ist es dein Job, das zu prüfen. Nicht vor Ehrfurcht auf den Boden zu fallen. Oh, du hast von Gott gehört. Das kann voll daneben sein. Und ganz ehrlich, ich habe so ein paar Beispiele im Kopf und auch ein paar Beispiele aus Büchern. Die kriegen wir nicht mehr zeitlich unter. Aber es gibt alles. Es gibt alles im Leib Jesu. Von der Todesdrohung als prophetisches Wort bis hin zu einem super Sahneschnittchen, wo du denkst, boah, das kann die nicht gewusst haben auf normalem Weg, das war der Herr. Das, was danach kommt, ist dann auch eine Ermutigung. Und also eine Geschichte, die hat der Sean Bowles in seinem Buch, das gibt es auf Englisch, Translating God, da geht es um Prophetie. Er sagt, ein Pastorfreund kam zu ihm und hat gesagt, sie hatten ein Treffen als Leiterschaft. Und er war ein Prophet, ein Mann, den man als Prophet anerkannt hat, zu Gast, der auch eine gute Erfolgsbilanz hatte im Sinne von, der hat Dinge vorhergesagt, die sind eingetroffen. Also das war jemand, der hatte schon eine gewisse Glaubwürdigkeit und Standing. Und er war in diesem Leiterschaftstreffen und sagt zu dem Pastor, wenn du diese Stadt nicht verlässt, wirst du innerhalb von 2 Jahren tot sein. Das sind prophetische Worte, da sehen wir uns doch alle nach, oder? Das ist doch richtig toll. Und ja, was in aller Welt mache ich, wenn einer mit so einer Nummer kommt? Er hat sich dann Hilfe gesucht und hat auch selber gebetet. Und er hat von Gott nicht gehört, dass er die Gemeinde verlassen soll, die Stadt wechseln soll. Das hat er einfach nicht gehört. Aber ich meine, wenn du Prophetie ernst nimmst, steckst du das auch nicht so weg. Also das bewegt dich ja und du zweifelst, was ist, wenn er recht hat. Und ja gut, Sean Bowles hat ihn dann ermutigt, der Mann, der Pastor hat gebetet, er ist geblieben, er ist nicht gestorben. Und dann ging es, wie gehen wir jetzt damit um? Wie geht man mit sowas um? Und er hat gesagt, ihr müsst ihn konfrontieren, das kann man so einfach nicht stehen lassen. In Liebe und an seiner Reaktion wirst du ja auch merken, wie geistlich er ist. Wie geht er damit um? Ist er angepisst, auf gut Deutsch gesagt? Nimmt das persönlich? Oder sagt er, ich muss mich wohl verhört haben, weil Pastor ist da, Pastor lebt noch? Und ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ganz am Ende ausgegangen ist. Ich glaube, er war ein bisschen angepisst, hat es aber angehört. Wichtig war aber für die Gemeinde, diese Erfahrung zu machen, zu konfrontieren und sich nicht erschüttern zu lassen, nur weil jemand daherkommt, auch mit einer Glaubwürdigkeitsbilanz, der dann sowas Gravierendes sagt. Und sowas hat uns noch keiner prophezeit, aber es gab schon prophetische Worte, die habe ich in die Tonne geworfen, ganz ehrlich. Bibelstellen, die ich eigentlich als eine persönliche Drohung empfunden habe. Den kann man auch mit der Bibel schön basteln. Oder Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, du musst lernen, wie du Gott hörst. Wenn ich sowas sehr dramatisch Falsches höre, was vom Feind oder von der Seele ist, dann bekomme ich das starke Bedürfnis, mir die Hände zu waschen, mich zu reinigen und es fühlt sich irgendwie schmuddelig an. Das ist so ein ganz... Ich kann das nicht gut erklären, aber es ist ein Gefühl, was sich wiederholt und was ich dann wie so einen inneren Sensor auch nehme und dann denke, okay, lege ich weg. Und dann gibt es aber prophetische Worte. Die sind eine Mischung aus Mensch und Gott. Und manchmal merkst du auch, bis hierhin war Gott und dann kommt noch was hinterher, was die Person denkt, was so dazu gemacht werden müsste, damit es auch richtig gut ankommt oder sich wiederholt oder so. Das gibt's. Und dann gibt es prophetische Worte, da hast du ein Echo. Und dann gibt es prophetische Worte, das hatte ich bei Kenneth Copeland mal auf so einer Pastorenkonferenz, da habe ich das Gefühl, irgendwo ganz tief in mir kommt so ein Donner oder so ein Löwe schreit oder so ein ganz, so was, was Ehrfurcht auslöst und wo du einfach ganz tolle spürst, das kam jetzt direkt. Das war wie durchgeschaltet. Und das ist natürlich mega. Prüfen ist so, so wichtig. Lass dich nicht verarschen. Kenne die Bibel. Kenne den Heiligen Geist. Höre selber Gott. Und lerne. Und wenn du Buchempfehlungen brauchst oder Kursempfehlungen, habe ich jetzt schon gesagt, ich habe davon nichts, nur Arbeit. Also ich kriege keine Provision. Ich habe nur sau viel Arbeit und viel Freude dabei. Aber es ist einfach unfassbar hilfreich. Es ist auch nicht schlimm. Wenn du jetzt denkst, na, dann lasse ich das lieber mit dem prophetisch reden. Ist auch falsch. Weil 1. Korinther 14,1 sagt, wir sollen nach der Liebe streben und danach, dass wir prophetisch reden. Wir sollen danach kochend begehren, heiß sein, auf. Wir sollen das sehnsüchtig verlangen. Hast du heute Morgen schon auf dem Knien gelegen und dafür gebetet, dass der Heilige Geist mit seinen Gaben durch dich wirkt? Dann hast du 1. Korinther 14,1 heute noch vor dir. Positiv ausgedrückt. Machst du Fehler? Ja. Wenn andere Leute die Fehler bemerken? Ja. Was macht das? Es dämpft deinen Stolz? So, super. Sagst du, habe ich mich halt verhört. Und du bist vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch. Fehler können auch passieren in einem der Zwischenschritte. Du bekommst Offenbarung, die ist auch von Gott, aber du interpretierst sie falsch. Es gibt ja meistens drei Schritte. Offenbarung, die kommt, Interpretation und Anwendung. Ich erzähle euch ein Beispiel. Wir durften ein Gebetsteam sein, der Bernd und ich, bei einer Pastorenkonferenz. Da kommen also, wir sitzen da auf zwei Stühlen, der dritte Stuhl ist für den Klienten, hören das Gebet. Kommt dann jemand, setzt sich hin, du betest und du sagst dann, was du kriegst. Kam ein Mann, einmal gebetet, hatte ich ein Bild. Hab den Mann gesehen, der hat einen Rucksack auf und der ist in den Urwald gelaufen. Und dann habe ich gedacht, das war kurz, nachdem ich den Träumekurs besucht habe, symbolische Deutungen. Ich war voll symbolische Deutungen. Und dann habe ich gedacht, boah, der liebt das Wort Gottes. Der gräbt richtig tief und der geht tief in diesen Urwald und entdeckt Neues und sammelt Offenbarungserkenntnis da im Wald. Und das habe ich dann auch gesagt. Er guckte mich dann etwas irritiert an, als ich dann fertig war. Dann fragt man immer, und sagt dir das was? Hast du da ein Echo drauf? Und dann sagt er, ich bin Missionarin, habe ich vergessen. Also er war Missionar im Urwald. Bedeutet, Iris hat richtig gehört, hat nur voll verpeilt, weil Iris hat einen Filter am Laufen. Symbolik, Analogien. Für was steht denn der Urwald? Der Urwald war einfach der Urwald. Und das kann man nur rausfinden, wenn man dann fragt. John Thomas, der Leiter von Streams, der sagt, wir nehmen oft das erste Viertelchen Offenbarung und rennen dann weg von Gott und machen was damit. Anstatt da zu bleiben und die Konversation mit Gott zu suchen und zu fragen und das zu bearbeiten, das setzen zu lassen, das aufzuschreiben und dann zu fragen, Schritt 3, die Anwendung, was mache ich denn damit? Vielleicht will Gott ja nur, dass du betest, in Anführungszeichen nur. Vielleicht will er nicht, dass du eine Rundmail schreibst an 30 Leute und sagst, ich habe heute den Herrn gehört. Vielleicht ist es für die Gemeinde am Sonntag. Vielleicht ist es aber auch für dich. Und das findest du nur raus, wenn du in der Ruhe bleibst und Gott fragst und weiter zuhörst. Und das ist total spannend. Es gab Prophetenschulen in der Bibel. Es gibt die Gefahr, es gab mal ein Buch, Prophetie oder Profilneurose. Das ist, wenn halt Menschen durch die Gabe, und jetzt wollen wir nicht mit dem Finger zeigen, wir alle haben auch schon versucht in der Gemeinde uns was zu ziehen an Anerkennung durch was wir gemacht oder gesagt haben oder schau mal her, wie toll ich bin. Also es gibt, denke ich mal, wahrscheinlich keinen, der sich davon freisprechen kann. Aber wenn jemand denkt, da was leisten zu müssen, der hat vielleicht eine große Satellitenschüssel, aber der ist dann unter diesem Leistungsdruck und produziert dann seelische Sachen, der macht viel kaputt. Und deswegen ist Charakter immer viel wichtiger als die Gabe. Und du kommst nur weiter und du wirst auch von Gott nur befördert, wenn du an deinem Charakter arbeiten lässt. Und rate mal, wo du den ganz toll bearbeitet bekommst. In der Gemeinde! Wo die ganzen doofen Leute sind, die du nicht magst und mit denen du Konflikte hast und die so anders sind als du und die du nicht verstehst und die nerven und oh, die schon wieder. Nee. Das ist der Ort, wo du geschliffen wirst und wo Gott guckt, wie viel er dir noch anvertrauen kann. Ja, an der Stelle machen wir einen Punkt. Den Rest machen wir nächste Woche. Musst du leider wiederkommen. Super, ich komme auch, versprochen, wir zwei. Lass uns doch miteinander vor Gott aufstehen und beten. Und Lobpreisteam, vielleicht könnt ihr einfach noch ein paar gesalbte Klänge noch dahinter legen. Vater Gott, wir danken dir, dass wir dich hören dürfen. Dass wir als deine Schafe deine Stimme hören können. Wir danken dir auch für die Dienstgabe des Propheten. Und wir danken dir auch für die Fähigkeit zu prüfen. Danke, Heiliger Geist, dass wir nicht abhängig sind von anderen, sondern dass wir in unserer Gottesbeziehung reifen können und lernen können, Seele und Geist zu unterscheiden. Herr, das ist mein Gebet für mich, das wünsche ich mir so sehr, dass ich es raff, wenn ich in der Seele, im Fleisch unterwegs bin und Dinge verdrehe oder denke, juhu, ich habe es gefunden und losstürme. Hilf mir, Herr, hilf uns. Herr, ich bete auch, dass du uns mutig machst und innerlich stark machst, wenn uns Dinge begegnen, wo wir Fragezeichen haben. Wo wir Dinge lesen, auf YouTube sehen oder in Form persönlicher Worte empfangen, wo wir einfach kein grünes Licht, kein Echo, kein Ja in unserem Geist spüren. Herr, mach uns mutig, dann auch zu sagen, das nehme ich nicht. Danke, dass du das versucht hast, für mich zu hören. Ich weiß es wertzuschätzen und kann das gerade nicht so sehen und freue mich aber, dass ich dir so wichtig bin, dass du es mir gesagt hast, irgendwie so. Herr, gib uns den Mut, das in Liebe auch klar abzulehnen. Aber ich bete auch, Gott, dass du uns, denen von uns, die vielleicht aus Angst sich zurücknehmen, den Mut gibst, Risiken einzugehen, zu hören und sich gebrauchen zu lassen in deinen Gaben, Heiliger Geist. Wir wollen dir, ich will dir zur Verfügung stehen. Will gerne dein Instrument sein, wenn du mich nutzen möchtest. Bin auch bereit, mich zu blamieren und daneben zu hauen und zu lernen auf dem Weg. Herr, ich bete, dass wir als ganze Gemeinde wachsen darin. Ich bete, dass jeder Einzelne, der sich danach ausstreckt, wächst darin. Im Hören deiner Stimme, im Erkennen deiner Wünsche, deiner Gedanken. Die Schrift sagt, wir haben den Sinn Christi. Herr Jesus, wir wollen hören, was du sagst. Wir wollen wissen, was dich bewegt. Wir wollen deinen Herzschlag wirklich hören. Wir wollen auch wissen, was dich nervt und was wir ablegen sollen. Und wir wollen Buße tun, wo wir feige waren, bequem waren, ängstlich waren oder zu vorlaut und stolz. Herr, reinige uns an der Stelle. Reinige uns und mach uns gebrauchsfähig zu deiner Ehre, zu deiner Freude und zum Wachstum deines Leibes in die Fülle der Liebe Jesu Christi hinein. Danke dafür, Herr. Danke, danke, danke. Amen. Und ich möchte wie immer am Ende des Gottesdienstes ein Gebet der Hingabe an Jesus beten. So bleib noch den Moment bitte mit mir stehen. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, dann ist das jetzt eine Chance, mit diesem Gebet das zu tun. Und wenn du ihn schon kennst, dann bist du herzlich eingeladen, das nochmal zu beten. Das kann man, das macht nichts kaputt. Das kann man nicht oft genug machen. Also wenn du mitbeten möchtest, sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bringe dir meine Lebensschuld und bitte dich um Vergebung. Ich will dir von heute an nachfolgen. Ich danke dir für das Geschenk des Heiligen Geistes, inklusive seiner Gaben. Ich will auch dich, Heiliger Geist, kennenlernen und wachsen zu deiner Freude, Vater Gott. Amen. Amen. Ja, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann ist die Jeanette heute gerne für dich da, hat ein kleines Überraschungspäckchen und noch ein persönliches Gebet für dich. Und wenn du mit Gott lebst oder durchstartest, mach's nicht alleine, sondern mach's innerhalb der Familie mit all den verrückten Onkeln und Tanten und lass dich schleifen. Ja, Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.